Ich bitte die Gemeinde aufzustehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese Gottes Wort zur Predigt aus dem Matthäusevangelium, aus dem 9. Kapitel hinein ins 10. Kapitel. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nah. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Sind sie es wert, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Sind sie es jedoch nicht wert, so soll euer Frieden zu euch zurückkehren. Wenn man euch nicht aufnimmt und sich eure Botschaft nicht anhören will, dann verlasst jenes Haus oder jene Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Vater, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass es hineindringt, dass es uns verändert und uns auf den Weg der Nachfolge bringt. Amen. Bitte Platz nehmen. Wenn jemand eine Firma hat, hat hier irgendjemand eine Firma? Ein Geschäft? Selbstständig? Angestellter? Alle selbst angestellt. Auch schön. Wenn man in die Zeitung schaut und dann sieht, was für Anforderungen gestellt werden an Leute, die dort arbeiten sollen, dann könnte man meinen, die sollten zumindest schon mal 20 sein, gut aussehend, kerngesund und die Erfahrung von 30 Jahren haben und perfekt in allen Bereichen. Auch Jesus hat Leute eingestellt, an seine Seite geholt, sich als Schüler gesucht, und von denen hören wir jetzt auch. Ich möchte euch zuerst ein bisschen was über den Hintergrund zu dem sagen, was ich gerade gelesen habe. Es beginnt damit, dass Jesus nach der Verhaftung von Johannes anfängt, die gute Nachricht zu verkündigen. Es heißt da einfach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Dann habe ich gedacht, ja, was heißt das denn, tut Buße? Bemüht euch, die gestörte Beziehung zwischen Gott und euch wiederherzustellen, indem ihr bekennt, dass es eure Sünde ist, die dazu geführt hat, und kehrt um zu Gott. Tut Buße. Denn Gott ist gegenwärtig wie noch nie und kommt uns entgegen. In Jesus bringt er seinen Herrschaftsbereich in unsere Lebenswirklichkeit. Das Himmelreich ist nahe. Und nach hat Jesus seine Jünger, seine Schüler, Nachfolger berufen. Fischer, jüdische Widerstandskämpfer, Zöllner. Die werden wahrscheinlich den Profilen, die jetzt erwünscht sind, nicht unbedingt entsprechen. Und der Unterricht findet mitten im Leben statt. Jesus lehrt sie aus dem Wort Gottes, das sehen wir in der Bergpredigt. Er heilt Menschen, Aussätzige, Blinde, Lahme, von Dämonen besessene, Stumme und auch viele Krankheiten, die nicht benannt sind. Und er weckt Tote auf. Er zeigt ihnen seinen Umgang mit Menschen, die glauben und doch nicht aus dem jüdischen Volk sind. Er zog umher von Dörfern zu Städten, durch Gegenden mit viel und wenig Menschen und seine Jünger immer im Schlepptau. Er lehrte auch in den Synagogen und er heilte. Und dann schaut er sich diese Menschen alle an, denen er begegnet, und es berührt ihn zutiefst. Nicht nur, dass sie krank sind und viel Not haben, sondern sie wirken auch verloren und erschöpft, wie alleingelassen und stehen geblieben, und er sagt, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Sie irren umher mit ihrem Hunger nach Befreiung und Heil und teilweise auch auf der Suche nach Gott. Aber es sind nur sehr wenige, die diesen Liebesdienst tun und ihnen vom Heil und vom Reich Gottes zu erzählen. Darauf macht er die Jünger aufmerksam. Und er bittet die Jünger zu beten, dass Gott doch Menschen ruft und befähigt, diesen Liebesdienst zu tun. Da kann man natürlich denken, jetzt ruhen sich die Jünger dann aus, legen sich ins Gras, beten eine Runde und den Rest macht dann Gott. Warum ist es wichtig, dass wir sehen, wo wir herkommen, bevor wir dieses Wort Gottes für die Predigt lesen? Jesus hat nicht nur einfach ein paar tolle Ideen und schafft jetzt den anderen an, was sie alles machen sollen und wie sie es umsetzen sollen. Er lebt es vor. Er geht durch alle Prozesse mit ihnen. Ich glaube nicht, dass es einen Tischlermeister gibt, der einem Lehrling sagt, da ist Holz, mach einen Tisch. Und dann wartet er mal ab. Er wird ihm zeigen, welches Material er hat, was er für welchen Tisch verwenden kann. Er wird ihm Formen und verschiedene Tische zeigen, die man herstellen kann. Er wird ihnen zeigen, wie es geht. Und dann wird er ihnen auch die Vorteile der verschiedenen Tische aufzählen und wie Menschen die nutzen können. Und die Tätigkeit des Tischeherstellens bekommt dann auch noch Sinn. Und Jesus lehrt seine Jünger und er gibt ihnen Anteil an seinem Herzensanliegen, die Verlorenen zu sammeln, zu retten und zu erlösen. Er unterstreicht die Wichtigkeit des Gebetes. Aber er sagt jetzt nicht, legt euch ins Gras und dann schauen wir mal, was Gott macht. Vielleicht beruft er ja den Philipp und die Lieselotte, aber dann kann ich liegen bleiben. Jesus ist viel sachbezogener und auch lösungsorientierter. Er beginnt mit den Jüngern selber. Er ruft, das ist das Erste. Er macht keinen Aufruf und sagt, die Jobs sind zu vergeben, irgendjemand da, der das übernehmen könnte, sondern er spricht die Personen ganz direkt an, ganz persönlich. 12 Jünger, so wenig? Da könnte ja, wenn er eh schon sagt, es sind zu wenig, 12, naja. Aber er nennt sie namentlich und sie sind auch aufgezählt. Jesus kennt seine Leute bei Namen. Das sagt Gott schon im Alten Testament. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott kennt die Seinen bei Namen. Der Gott, der jedem Stern einen Namen gibt und wir können irgendwann nur noch Nummern verteilen und er gibt jedem Stern einen Namen, der kennt auch deinen Namen, wenn du sein Kind bist. Er kennt ihre Stärken und Schwächen, ihre Herkunft, aber er ist weder von ihren Einschränkungen begrenzt, noch von ihrem Potenzial abhängig. Denn Jesus rüstet aus. Er ruft und dann rüstet er aus. Er gibt den Berufenen Vollmacht. Vollmacht heißt, er gibt ihnen die Erlaubnis, die Zulassung. Er genehmigt ihnen, etwas zu tun und gibt ihnen auch die Autorität dazu. Er gibt ihnen das Recht und die Freiheit und die Macht, so zu handeln wie er. Und er sendet und er sagt, ich sende euch so, wie mich mein Vater gesandt hat. Und damit liegt ihre Ressource, die Mittel, die sie brauchen, um das zu tun, was er ihnen aufträgt, damit Menschen gesegnet werden und Gott geehrt, gibt er ihnen das in die Hand, legt es ihnen aufs Herz und gibt ihnen den Geist, um es zu vollbringen. Paulus drückt es einmal so aus. In Jesus ist alles, was Gott ausmacht. Ist Christus durch den Glauben in uns, ist auch alles in uns, was wir brauchen, um unsere Berufung zu leben. Unabhängig von Alter, Herkunft, Fähigkeiten, Intellekt und Status. Denn es kommt nicht darauf an, was wir mitbringen. Es kommt auf das an, was Jesus uns gibt. Und die Vollmacht, die sie erhalten, ist ganz genau beschrieben. Sie bekommen Vollmacht, Dämonen auszutreiben, Kranke und Leidende zu heilen. All das, was sie aus sich heraus nicht tun können. Und was sollen sie jetzt tun? Jesus schickt sie nicht planlos raus. Er gibt ganz genaue Anweisungen, was ihr Auftrag ist, was sie unterlassen sollen und wie sie sich vor Ort verhalten können. Der Auftrag geht zu den verlorenen Schafen der Kinder Israel, also zu den eigenen Leuten, sozusagen vor die Haustür, den Nachbarn, den Kollegen, der Familie. Zu denen, die zwar nominell und von ihrer Abstammung her zum Gottesvolk gehören, aber beziehungslos sind im Blick auf Gott. Das ist erst einmal überschaubar. Da müssen Sie sich nicht überlegen, brauche ich irgendwelche Impfungen? Muss ich irgendwelche Sprachen lernen? Muss ich eine neue Kultur kennenlernen? Das geht ganz einfach. Raus aus der Haustür und alles ist bekannt. Sprache, Kultur, Gepflogenheiten. Man versteht sogar die Denkweise der Menschen. Und sie sollen zuallererst die gute Botschaft, das Evangelium verkünden. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Also sie sollen ihnen sagen, bemüht euch, dass ihr wieder zurückfindet, aus der gestörten Beziehung zu Gott heraus, dass sie wiederhergestellt wird, indem ihr bekennt, dass es eure Schuld war, eure Sünde war, die das verursacht hat. Kehrt um. Und diese Verheißung, Gott ist noch nie so nah wie jetzt. Er hat sich selbst aufgemacht zu uns und bringt das, was alles, was sein Reich ausmacht, zu uns in unsere Lebenswirklichkeit. Das können Sie in eigener Kapazität losgehen und reden. Das können eigentlich so ziemlich wir alle, die wir hier so sitzen. Aufstehen, rausgehen, reden. Und die Botschaft ist klar. Und dann heißt es, und heilt die Kranken, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Gebt das weiter, was ihr erhalten habt. Und da sind sie ausgerüstet worden. Da hat er ihnen Vollmacht gegeben. Das können sie nicht aus sich. Da können sie auf das zurückgreifen, was Jesus ihnen gegeben hat. Und er sagt ihnen auch, es gibt Dinge, um die müsst ihr euch einfach nicht kümmern. Das könnt ihr außen vor lassen. Geht nicht in die heidnischen Gebiete und geht nicht nach Samaria. Er bewahrt sie schon vor dem Losgehen, vor Problemen. Die gibt es wahrscheinlich im eigenen Umfeld sowieso schon genug, also müssen wir nicht noch andere anhäufen. Sie müssen sich jetzt nicht noch mit Sprachschwierigkeiten und Kulturschwierigkeiten auseinandersetzen, Verständnisschwierigkeiten. Sie können einfach gehen zu den Leuten, wo es ihnen vertraut ist. Und dann sagt er, reist mit leichtem Gepäck. Eigentlich mit gar keinem. Nehmt keine Kreditkarte mit, nicht einmal Kleingeld, auch kein Jausenpaket. Kein extra Gewand, keine extra Schuhe. Ich weiß ja nicht, wie ihr so reist, aber wenn ich auf Reisen bin, das eine Paar Schuhe sollte man vielleicht vorsichtshalber noch mitnehmen und die fünfte Hose vielleicht noch einpacken und das zehnte T-Shirt auch noch. Ihr sagt, nehmt gar nichts mit. Nichts. Denn Gepäck macht müde, belastet, verlangsamt und macht Sorge. Aber Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Weder vor eurem Einsatz, weil wenn ich nichts mitnehmen soll, muss ich auch nicht überlegen, wie und was ich einpacke und wo ich mein Geld verstaue und wo ich sicher habe, sondern ich gehe einfach. Sorge lenkt ab und sie lenkt den Blick nach innen, auf mich. Es lenkt vom Auftrag ab. Denn Gott will euch geben, was euch fehlt. Vertrauen lenkt den Blick nach oben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Vertraut Gott, dass er für euch sorgt. Und da, wo er hinkommt, da werden Leute sein, die euch geben, was ihr braucht. Denn das, was ihr bringt und das, was ihr tut, ist es wert, entlohnt zu werden. Und er sagt ihnen auch, wie sie es handhaben sollen. Sucht euch vor Ort jemanden, der euch aufnimmt. Schaut euch die Leute an, redet mit ihnen. Und da, wo jemand freiwillig sagt, ihr könnt zu mir kommen, du kannst bei mir schlafen, du kannst bei mir essen, du kannst bei mir bleiben, dort geh hin. Und dann sprich den Friedensgruß aus. Im Jüdischen ist es das Shalom. Wir haben von Frieden eine bestimmte Vorstellung, aber Shalom ist noch so viel weiter. Es ist mehr als die Abwesenheit von Konflikten. Shalom ist das Vorhandensein positiver Dinge, wie Wohlbefinden, Sicherheit, Heil und Frieden. Und damit sollen die Leute in ein Haus gehen, das sie aufnimmt. Shalom. Es sollen bei euch keine Konflikte sein. Es sollen gute Dinge in eurem Haus passieren. Die, die euch verbinden, die Wohlbefinden wirken, euch Sicherheit geben, Heil und Frieden. Und die Verheißung für diese Menschen, die sie dann aufnehmen, diese Jünger, sind sie es wert, dann bleibt dieser Friede in diesem Haus, dann bleibt dieser Shalom. Aber da, wo sie es nicht wert sind, da kehrt dieser Friede zu dem Jünger zurück. Und darum muss sich der Jünger überhaupt nicht kümmern. Das macht Gott selber. Wir können Menschen immer nur bis hierher sehen. Gott schaut ins Herz hinein. Und er schaut in die Herzen derer, die seine Gesandten aufnehmen. Und das ist so beruhigend. Da, wo ich aufgenommen werde, darf ich hineingehen. Ich darf diesen Shalom mit hineinnehmen und darauf vertrauen, dass Gott das Beste daraus macht. Für mich, aber auch für den, zu dem ich gekommen bin. Da muss ich mich nicht aufregen, keine Sorgen machen. Darum kümmert sich der Herr. Aber da, wo man euch nicht aufnimmt und eure Botschaft nicht hören will, dreht einfach um und geht. Diskutiert nicht. Rechtfertigt euch nicht. Versucht nicht zu überzeugen. Haut den Leuten nicht die Bibel um die Ohren. Das müssen sie doch irgendwann mal fressen, dass das das Richtige ist. Gewalt öffnet keine Herzen. Wer seine Not und sein Verlorensein nicht erkennt und auch nicht bekennt, wird auch das Heil nicht annehmen. Ein Mensch, der nicht weiß, dass er krank ist, der wird auch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nehmt die Ablehnung jedoch nicht persönlich. Was ist das Erste, was Jesus Paulus sagt, als er vor Damaskus vom Pferd fällt? Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wen wollte Saulus einsperren? Die, die dem Weg folgten. Und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Wenn sie die Buße, wenn sie das Himmelreich nicht wollen, das ist nicht deine Verantwortung. Dreh dich um und geh. Und dann wisch auch noch den Staub, beutel den Staub auch noch von deinen Füßen. Nimm keinen Ärger, keinen Frust aus der Situation mit. Wer nicht will, der will nicht. Man kann Gutes nicht in Leute hineinstopfen. Jesus sieht die Not der Menschen, die gottlos oder entfremdet sind und damit heillos. Ziel- und orientierungslos. Es ist sein Herzensanliegen, Menschen zu retten und sie wieder in die Vater-Kind-Beziehung mit Gott zu führen. Und dieses Anliegen, das teilt er mit seinen Jüngern, das teilt er mit seinen Kindern. Und er hat seinen Rettungsplan und in den nimmt er uns mit hinein. Ich habe mal eine wunderbare Geschichte gehört. Die Frau hatte den Mann gebeten, im Garten noch ein paar Pflanzen einzusetzen, im Vorbeet. Und der kleine Junge, der Sohn, so 4, 5, war ganz begeistert und sagt, Papa, ich helfe dir. Okay. Und dann fing der an, kleine Junge an, Löcher zu buddeln. Nun ja, darin versanken aber die Pflanzen. Und dann hat er gegossen und dann waren die Pflanzen ertränkt. In diesem tiefen Loch. Aber der kleine Junge hatte so eine Freude. Und als die Mutter am Abend kam, hat er dann gesagt, schau mal, was ich gemacht habe und der Papa hat mir geholfen. Und Gott kann bestimmt vieles ohne uns sehr viel leichter tun, aber nimmt uns mit hinein. Er möchte durch uns Menschen begegnen und gute Nachricht weitergeben. Er möchte, dass Menschen wieder zurückfinden in die Vater-Kind-Beziehung, mit ihm. Und daran dürfen wir Anteil haben. Dafür gibt er klare Aufträge. Er bevollmächtigt für das, was wir nicht tun können. Er zeigt, auf welchen Ballast wir verzichten können. Dann ist der Dienst entspannt und voller Freude. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns den Glauben geschenkt hast und wir erkennen dürfen, dass du unser Herr und Erlöser bist in Jesus Christus. Und das Gute, das wir anvertraut bekommen haben, dieses wunderbare Geschenk, das dürfen wir mit anderen teilen. Und du rufst uns dazu. Du beauftragst uns, du befähigst uns.